Medienforum Münster. Antenne Antifa hier. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen bei Antenne Antifa. Mein Name ist Detlef Lorbeer. Heute wiederholen wir ein Interview. Das Teil war einer Sondersendung von Antenne Antifa, nämlich vom 27.01.2015. Direkt an dem Tag ausgestrahlt. Auch das war auch der Gedenktag an die Befreiung des KZ Auschwitz. Der jährte sich damals zum 70. Mal. Dieses Jahr wäre das dann am 27. dann auch das 76. Mal. Das Thema bleibt, sage ich mal, dauerhaft. Wie sieht eine Erinnerung nach dem Verschwinden der Zeitzeugen aus und wie wird dieses Erinnern aufgebaut? Von daher ist das Thema dieses Gespräches zwischen Daniela Wakonik und Robert Thalheim immer noch aktuell. Daniela Wakonik ist WDR-Hörfunk-Journalistin und auch hier Mitarbeiterin im Medienforum Münster. Robert Thalheim ist bekannt durch den Film Am Ende kommen Touristen, einem Film von 2007. Ihr könnt jetzt erst einmal das Titellied aus diesem Film hören. Und danach beginnt meine damalige Anmoderation dieses gemeinsamen Gespräches zwischen den beiden. Ludzkich spraw. Antenne Antifa hier. Das Lied war jetzt gerade Sonderbar ist diese Welt, wäre die deutsche Übersetzung. Ja, in Polnisch heißt das Dziwny jest ten świat. Also Sonderbar ist diese Welt von Czesław Niemen. Das Lied ist auch ein berühmter polnischer Protestsong aus den 1960er Jahren. Protestsong gegen das damalige kommunistische Regime. Es ist aber auch Titellied des Films Am Ende kommen Touristen. Ein Film von Robert Thalheim. Und in diesem hochgelobten Werk aus dem Jahr 2007 geht es um seine Erfahrungen, die er selber hatte als Zivildienstleister der Jugendbegegnungsstätte Auschwitz. Die Journalistin Daniela Wakunik aus Münster und hier Mitarbeiterin im Medienforum Münster, in dem Antenne Antifa ja auch produziert. Sie kennt Robert Thalheim seit seiner Zeit in Polen. Dieses Interview hören wir jetzt. Die beiden haben sich gerade begrüßt und es geht los mit der ersten Frage.
Also es geht um deine Erfahrungen auch in Auschwitz halt, die du gemacht hast. Und also wir beide gehören ja einer Generation an, die in der Schule ganz umfangreich mit dem Thema Holocaust und Auschwitz konfrontiert wurden. Und wie war das für dich, als du dann zum ersten Mal selbst in Auschwitz warst?
Also bevor ich meinen Zivildienst in Auschwitz angetreten habe, bin ich nie dort gewesen, an dem Ort. Da muss man ja unterscheiden zwischen der Stadt Oświęcim, in der ich dann erstmal angekommen bin, und wirklich dem ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz. Und der Eindruck von dem Ort, wenn es jetzt wirklich darum geht, um das Museum, ist natürlich immer erstmal überwältigend, weil einem das nicht so klar ist, welche Ausmaße vor allen Dingen dieses Birkenau-Lager natürlich hatte.
Und war da ganz konkret was dabei, also wo du dann da standst und dir gedacht hättest, jetzt habe ich hier eine Emotion, mit der hätte ich so nicht gerechnet?
Ja, ehrlich gesagt, was bei mir so, dadurch, dass ich dort so lange an dem Ort war, war es jetzt nicht so diese erste Begehung, dass mich das emotional überwältigt hätte. Das habe ich auch versucht, so ein bisschen in meinem Film zu beschreiben, dass eigentlich der Alltag an dem Ort, da das gar nicht, natürlich man sich die ganze Zeit dieser historischen Dimension bewusst sein kann. Diesen wirklichen emotionalen Zugang, sage ich mal, zu dieser Vergangenheit, habe ich eigentlich erst über die ehemaligen Häftlinge gewonnen. Ja, also indem man wirklich der Ort eben nicht mehr so ein abstraktes Geschichtsding war, was man irgendwie aus Hollywood-Filmen und aus dem Geschichtsunterricht kennt, sondern verwoben wurde mit den konkreten Erinnerungen von Menschen, die ich auch kannte und die ich auch in ihrem Alltag erlebt habe, die ich eben auch als Menschen erlebt habe, mit denen man wandern geht oder sich zusammen, mit denen man Karten spielt, Teil deren Biografie es aber auch ist, in diesem Lager gewesen zu sein. Und das finde ich so das Schwierige, oder das ist das, was ich mich heute auch immer frage, also wie kann man das eigentlich vermitteln? Da sind wir ja selber schon, weil du vorhin über unsere Generation gesprochen hast, Zeitzeugen, die diese Leute noch persönlich aus einem ganz normalen Kontext kennen. Und erst in dem Moment, wo die nicht mehr nur reduziert sind auf diese Geschichte im Lager, finde ich, wird einem wirklich bewusst, dass es diesen Ort tatsächlich gab und dass der nicht nur ein fiktiver Raum irgendwie ist, der an Gedenktagen begangen wird. Ja.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich rede mal von mir, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so ein Dreiklang im Prinzip gab bei mir. Also klar, also das Ganze im Geschichtsunterricht Und dann fährst du an diesen Ort und ich wollte mir den angucken, halt so einfach so halt, wie man sich so historische Orte anschaut. Und merkte, als ich im Lager war, das war dann im Stammlager erstmal, ich traue mich nicht, hier Deutsch zu sprechen. Das war so die erste Erfahrung. Und dann, als ich mich länger mit dem Ort beschäftigte und dann eben auch den Ort Oświęcim kennenlernte, merkte ich, dass dann noch so irgendwie was ganz anderes passiert. Könntest du so einen Entwicklungsprozess mal stärker noch beschreiben? Also was machen die ganz normalen Menschen in Auschwitz? Was hast du dann auch gemacht im Ort Auschwitz? Wie hat das Ganze deine Sicht auf dieses Phänomen Auschwitz verändert?
Naja, es ist halt erstmal mal ein symbolischer Ort, ne? Also dieses Wort Auschwitz alleine ist ja mit diesen Gräueltaten, mit der Vernichtung so eng verwoben, dass man natürlich, wenn man dieses Wort hört, an das Lager, an den Stacheldrahtzaun, an die Krematorien, an die ausgemergelten Opfer denkt und dass das so präsent ist, dass dieser Ort damit so verwachsen ist natürlich. Und je länger man dann aber dort ist, kann man natürlich, also merkt man, das ist nicht nur ein symbolischer Ort, sondern es ist auch ein tatsächlicher Ort, wo Menschen leben und wo ja im Fall von Oświęcim 50.000 Menschen leben, die auch in die Disco gehen und einkaufen gehen und eine Autowaschanlage irgendwie ihr Auto waschen. Und wenn man eben die ersten Tage so dort ist, dann kann man diesen Widerspruch manchmal überhaupt nicht aushalten, sondern man denkt, das gibt's doch nicht, es kann doch nicht, im Angesicht dieser Verbrechen können doch nicht Leute hier ihr Auto waschen. Ja? Und je länger man dort ist, bekommt das natürlich auch eine Normalität oder denkt man natürlich, warum sollen denn Leute hier nicht ihr Auto waschen? Also und diese Normalität hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass man die Verbrechen relativiert. Ich finde dann sogar im Gegenteil, dass es die Verbrechen auf eine Art auch realer macht. Also es gibt heute normales Leben in Oświęcim und es gab auch damals normales Leben, weil das war kein unsagbares Verbrechen, sondern es war ein tatsächliches Verbrechen. Und es gab Gaskammern und es gab Leute, die sind dort zur Arbeit gegangen. Und es gab Menschen, die gelitten haben. Das ist ein ganz konkretes Verbrechen gewesen, was es wirklich gab. Und darum ist es eigentlich gut, diesen Widerspruch zu erfahren, dass es auch heute ein normaler Ort ist und dass auch Touristen dort Pizza essen müssen neben dem Lager. Also mal abgesehen von den natürlich von dem ethischen Umgang mit einem Friedhof, also den man einfach erwartet und wo es einen natürlich irritiert, wenn Leute sich als erstes mal vor dem Tor Arbeit macht frei fotografieren oder sich selber mal in so einen Stehbunker stellen wollen. Aber also wenn es um diesen Bogen geht, ist das eigentlich so eine Erkenntnis, dass je mehr ich auch in Normalität an diesem Ort gekommen bin und dort auch andere Jugendliche kennengelernt habe, desto mehr mir eine gewisse Normalität oder Gleichzeitigkeit mit diesem historischen Ort klar geworden ist, desto mehr, also sind trotzdem diese Verbrechen auch realer geworden auf eine Art. Und das finde ich so einen interessanten Prozess. Also wenn man erst so geschockt ist, wie können Leute da ihr Auto waschen, dann denkt man so nach einer Weile, na gut, in Deutschland waschen ja auch alle ihre Autos, obwohl es Auschwitz gab. Und warum stößt uns das plötzlich an dem Ort auf? Und warum stößt uns das nicht auf, wenn wir morgens zur Arbeit gehen und Leute ihr Auto waschen sehen?
Hast du denn entsprechende Rückmeldung gekriegt auf deinen Film, dass er irgendwas relativieren würde oder sowas?
Naja, also wir haben uns ja auf viele eingestellt, so, weil natürlich, sobald man was zu dem Thema sagt, es auch immer eine große, viele Diskussionen dazu gibt und so. Und es gab im Vorfeld, auch wenn es um Förderungen ging und so, immer diese Diskussion. Also Kann man denn so eine Normalität vor diesem Hintergrund überhaupt zeigen? Und da gab es eine Ethikkommission beim ZDF und so. Also insofern ist mir das im Vorfeld sehr viel begegnet, diese Frage. Nach dem Film selber gab es das eigentlich wenig. Also es wurde der wurde ja eigentlich sehr dankbar aufgenommen oder sehr gut aufgenommen, dass ein Film so ernsthaft mit der Erinnerung umgeht. Und weil es ja eher ein Film ist, der nicht darüber erzählt, was dort an dem Ort damals passiert ist, sondern eher, wie gehen wir heute mit diesen Ereignissen um.
Gab es einen konkreten Anlass für dich, diesen Film zu drehen?
Naja, ich habe mich schon lange gefragt, wie man eigentlich mit dieser Erfahrung von dem Ort, die ich halt selber gemacht habe als Zivi dort und mit den ganzen Widersprüchen, die man da erfahren hat, wie man das auch filmisch umsetzen kann. Und es war mir immer klar, es würde für mich ein Film über diesen Ort müsste heute spielen und müsste auch die Disco in Oschwenchim zeigen oder so. Und eigentlich ging es mir dann jedes Mal so, wenn wieder ein Film zu dem Thema herauskam, dass ich dachte, ja, das beschreibt eigentlich nicht meine Erfahrung oder meine Beobachtung oder das, was ich selber mit diesem Ort verbinde, was ich selber mit meinen Erfahrungen mit ehemaligen Häftlingen verbinde. Und deswegen, so ist eigentlich diese Idee gewachsen, dann einen Film darüber zu machen.
Ja, apropos Auschwitz-Überlebende, du hast in dem Film, der heißt Kscheminski, heißt die Rolle, ne?
Mhm.
Und was ich daran so interessant fand, war, dass du, er versucht ja ganz aufrichtig an die Vergangenheit zu erinnern, das ist sein Lebensthema und seine Lebensaufgabe, aber er wird von anderen dabei irgendwie zu einer Art, Kirmesattraktion gemacht. Basiert das auf eigenen Erfahrungen, was den Umgang mit Auschwitz-Überlebenden betrifft?
Natürlich. Also wir haben, als ich meinen Zivildienst dort gemacht habe, gab es noch 5 ehemalige Häftlinge, die in Auschwitz und Umgebung gelebt haben und die regelmäßig zu Gesprächen mit Jugendlichen gekommen sind. Und ich selber hatte ja dann so eine Zwischenperspektive, dass ich die eigentlich vermittelt habe oder ich habe die abgeholt und zu den Gesprächen mit Jugendlichen gebracht und habe aber auf der anderen Seite auch das private Leben von den ehemaligen Häftlingen geteilt. Also bin auch mal mit denen wandern gegangen oder so. Und diese Zwischenrolle hat einem dann diese Perspektive eigentlich so eingeräumt, na klar, irgendwie präsentiert man die natürlich auch. Es gibt ja nicht nur so die reine Erinnerung. Also und wie nehmen die Jugendlichen das auf? Und wie bereitet man die Jugendlichen darauf vor? Wie nehmen die so jemanden wahr? Ist es vielleicht eine Überforderung für die Jugendlichen, jetzt 2 Stunden einem alten Mann zuzuhören, der was erzählt, egal wie spannend und wichtig das ist, sind sie aber gewohnt, Harry Potter zu lesen und Hollywood-Actionfilme zu sehen. Wie sollen die jemanden so aufmerksam lange zuhören? Und schon ist man selber irgendwie dabei, denen auch zu präsentieren oder zu überlegen, wie mache ich auch eine Attraktion aus dem ehemaligen Häftling für die Jugendgruppen und so. Also ich würde es jetzt nicht allgemein verurteilen und sagen, ach, das alte Zirkuspferd, was da vorgeführt wird, so sehe ich das eigentlich auch in dem Film nicht, sondern ich würde eher gerne dieses Dilemma aufzeigen, also wie vermittelt sich eigentlich Geschichte und wie vermittelt sich persönliche Geschichte. So ein ganz konkretes Erlebnis war auch, was so zu dieser Figur geführt hat oder das stärkste Vorbild dafür ist eigentlich Kazimierz Smolin, der ehemalige Direktor des Museums, der, als ich dort war, auch immer noch Führungen gemacht hat und Gruppen herumgeführt hat, der eigentlich ja sein ganzes Leben der Erinnerung so geschenkt hat. Also der hat auch selber auf dem Lagergelände gewohnt, in den ehemaligen SS-Baracken Und ja, morgens nach dem Aufwachen hat halt auf das Lager geschaut und hat so irgendwie zu dem Lager gehört. Also ist auch selber nicht von dem Ort losgekommen. Und in meine Zeit fiel halt so diese interessante Umstrukturierung des Museums, wo die nach neuen pädagogischen Erkenntnissen und so die Ausstellung neu gemacht haben und auch sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass die Geschichte pädagogisch interessant vermittelt wird, was ja auch alles richtig ist, und haben auch gesagt, jeder, der hier Führung macht, der muss eine einjährige pädagogische Ausbildung machen, um die Fakten und die Art der Vermittlung zu trainieren. Und dann war aber plötzlich die Frage, naja, also unser ehemaliger Häftling, der hat ja diese pädagogische Ausbildung gar nicht. Darf der überhaupt hier Führung machen? Und das ist für mich, das bringt es so irgendwie auf den Punkt, so dieses Dilemma, ja, dass die wirklich überlegt haben, den ehemaligen Häftling, dessen Geschichte das ist, keine Führung mehr machen zu lassen, weil er nicht die pädagogische Ausbildung hat. Und man versteht natürlich irgendwie die Idee dahinter so und findet es gut, dass sich ein Museum damit beschäftigt, wie vermittle ich die Geschichte. Und auf der anderen Seite wird dann eben jemand, dessen eigenes Erlebnis ist, so von dem Erinnerungszirkus so an den Rand gedrängt. Ja? Und das finde ich ein riesen Dilemma oder ein sehr trauriges Bild. Und das ist natürlich in diese Figur von Kschiminski eingeflossen.
Und dieses, also ich fand es ja besonders beeindruckend, die Geschichte da mit der Chemiefirma, die da übernommen wurde dann von einer deutschen Firma. Keine Ahnung, ob das tatsächlich stattgefunden hat oder ob das fiktiv ist. Aber ich weiß ja, dass das VW, glaube ich, ja in der Jugendbegegnungsstätte sehr aktiv ist. Hast du wirklich mal so mitgekriegt, dass auch so ein, ich nenne es fast mal eine Art Ausnutzen stattgefunden hat durch so große Firmen?
Ja, auch da geht es mir natürlich um dieses Dilemma, ja. Also ich habe sehr viel mit den Jugendlichen von Volkswagen zu tun gehabt auch. Und es gibt ein großes Volkswagenwerk, 50 Kilometer von Auschwitz entfernt in Bielsko-Biała. Und im Grunde sagt man sich, es ist ja auch gut, was der Volkswagen-Konzern da macht, dass er sagt, ja, wir beschäftigen uns mit der Geschichte, wir schicken Jugendliche aus den deutschen Werken nach Auschwitz, wo sie zusammen mit jungen Auszubildenden aus den polnischen Werken sich mit der Geschichte beschäftigen und Erhaltungsarbeiten auf dem Lagergelände machen. Das ist eine gute Sache. Und auf der anderen Seite, klar, das stellen wir auch natürlich als Teil unseres sozialen Engagements in der Öffentlichkeit so dar und werben auf eine Art auch damit. Ja. Und da geht irgendwie schon der Zwiespalt los. Ist das dann irgendwie der richtige Weg, mit der eigenen Geschichte umzugehen? Und und dieses Beispiel jetzt von Volkswagen habe ich dann auch übertragen auf dieses Chemiewerk. Also es hat, Auschwentjem ist ja eine Kleinstadt, die in sozialistischen Zeiten vor allem von einem großen Chemiebetrieb gelebt hat, der auf dem Gelände der ehemaligen IG Farben entstanden ist. Und das ist auch so ein interessantes Dilemma. Es gab bei uns immer das Gerücht, dass eine deutsche Firma, die diesen Ort übernehmen wird. Und da waren auch die Polen selbst halt hin und her gerissen. Auf der einen Seite haben sie sich einen Investor total gewünscht, also für das Werk, in dem immer mehr Leute entlassen wurden und das eigentlich da niederlag, wäre es ein Segen gewesen, wenn ein deutscher Investor kommt. Und auf der anderen Seite wollten sie auf keinen Fall, dass die Deutschen wieder hier zum Hauptarbeitgeber in dieser Stadt werden. Und das ist natürlich auch so ein interessantes Dilemma, was für diesen Ort so steht.
Kommen wir mal zu den Jugendgruppen in der Jugendbegegnungsstätte. Also das ist ja dann so, dass es dort richtig Kurse gab, dass man dann für eine Woche oder zwei Wochen dann blieb. Und ich hatte ganz häufig das Gefühl, dass jede Gruppe ganz typische Phasen durchlebt. Würdest du dem zustimmen? Und wenn du das tust, könntest du diese Phasen beschreiben?
Naja, klar, alle durchlaufen so ähnliche Prozesse, ja, weil sie natürlich alle, also diese Schüler mit einem bestimmten Bild an den Ort kommen und diese Bilder nur teilweise wiederfinden. Grundsätzlich ist es so, dass ich bei allen Klassen gemerkt habe, die sind auch natürlich erstmal mit sich selber beschäftigt. Klassenfahrt und welche Mädchen gibt es da und welche Jungs und so. Und dass dann aber doch diese Führung durch das Gelände, durch Auschwitz einen riesigen Eindruck auf alle Menschen natürlich macht. Ja, und dieser Ort was mit ihnen macht. Also das ist eben was man sich, egal wie man sich da vorbereitet oder so, natürlich nicht damit rechnet, was einem da begegnet. Wie dann die Leute aber darauf reagieren, da gibt es dann so ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen. Also da ist bei Jugendlichen, manche reagieren da mit einer Anti-Haltung drauf oder andere reagieren mit Witzen darauf oder andere mit einer ganz offenen Betroffenheit, mit Tränen. Und das ist dann eigentlich das Gute daran, dass sie dort aber mehrere Tage sind und man sich dann mit diesen unterschiedlichen Gefühlsregungen so auseinandersetzen kann. Und es nicht so ein touristischer Teil einer Klassenfahrt ist, wo man dann nochmal einen Vormittag ins KZ fährt. Natürlich eine Gefahr da drin besteht, wenn daraus eine Ritualisierung folgt oder so, ne? Also was man ja bei Gedenktagen oder so beobachten kann, dass es natürlich gewisse Mechanismen gibt, auf die man setzt oder auf die man sich geeinigt hat und an denen man sich dann so langhangelt und dadurch kein individuelles Erleben mehr zulässt. Und das war mir auch zum Beispiel mal sehr wichtig mit diesen Jugendgruppen, dass man eben denen auch Zeit gibt, alleine an den Ort zu gehen oder dort Sachen zu malen oder irgendwie eine andere Art des Umgangs auch findet oder mit dem Theater spielt oder mit einem bestimmten Fokus dahin geht und so. Also dass man trotzdem man so bestimmte Prinzipien des Erinnerns so verstanden hat, eben trotzdem die Chance gibt, einen individuellen Zugang zu finden.
Hast du das Gefühl, dass sich unterschiedliche Touristengruppen oder Touristengruppen aus unterschiedlichen Ländern in Auschwitz in typischer Art und Weise verhalten?
Natürlich, wenn man jeden Tag an dem Ort ist, dann kann man das ziemlich schnell, erkennt man halt, welche Touristengruppen es da gibt. Also die sich selbst die ganze Zeit fotografieren vor den verschiedenen Orten oder die super Betroffenen, die so Blumen hinlegen und weinen und so. Also gibt es schon verschiedene Leute oder verschiedene Gruppen von Leuten, denen man das so, wo man das auch wiedererkennt, ne? Also die israelischen Gruppen, die ja auch mit festen Ritualen an den Ort kommen, mit ihren Nationalflaggen und so. Dann gibt es die polnischen Schulklassen, die meistens sehr unvorbereitet irgendwie so als Gruppe da durchgeschleust werden, weil jeder polnische Schüler einmal dort gewesen sein soll. Also dann gibt es die amerikanischen Touristen, die so Europa in 3 Tagen machen und auch dann mal in Auschwitz halten. Also so, ich also will mich da mal raushalten, das zu beurteilen oder so. Ja, auch sich selber vor dem Tor Arbeit macht, frei zu fotografieren, ist irgendwie eine Art der Auseinandersetzung mit der Geschichte. Ja.
Machen das in erster Linie junge Leute heutzutage, so Selfie-mäßig oder?
Es machen einfach sehr, also es glaube ich, es machen fast alle Leute außer die Deutschen. Natürlich also spielt es nochmal eine andere Rolle, wenn man einfach in den Anweisungen, die dort an die Häftlinge stehen, wenn das die eigene Sprache ist, wenn das die Sprache ist, mit der wir uns hier gerade verständigen, dann ist das, stellt sich da ein anderer Bezug her, ja. Da ist nicht der erste Gedanke ein Selfie. Auf der anderen Seite sind auch die heutigen Jugendlichen, auch wenn sie kein Selfie machen, ist trotzdem der Umgang da, glaube ich, anders als der so in unserer Generation noch. Also als ich den Film gedreht habe, am Ende kommen Touristen, da war gerade Fußball-Weltmeisterschaft und da wurde dann abends in der Begegnungsstätte auch auf Großbildleinwand gemeinsam geschaut und die Schulklassen sind da mit ihren Deutschlandfahnen um den Hals und schwarz-rot-gold angemalt gekommen und haben sich halt das Fußballspiel angeguckt und dazu gejubelt. Und klar, also das wäre jetzt für mich so nie vorstellbar gewesen. Ah, ich fahre nach Auschwitz, ich packe mal meine Deutschlandfahne ein, weil ja auch die Nationalmannschaft spielt. Das, und das ist natürlich eine unglaubliche Veränderung, die da in den letzten Jahren stattfindet.
Woran liegt die, deiner Ansicht nach?
Naja, der Abstand wird halt immer größer. Es ist jetzt einfach, sind, glaube ich, wir, obwohl wir ja selber gar nicht betroffen sind, sind wir trotzdem die Kinder der Generation, die sich damit total stark auseinandergesetzt hat. Also wenn ich jetzt so sage, wir sind die Kinder so der 68er, deren gesamte Sozialisierung ja über die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus gelaufen ist, die sich gegen die Nazis in der eigenen Familie aufgelehnt haben, die für die das ein absolut moralisches Anliegen war. Und ich glaube, dass das noch auf uns weiter abgestrahlt ist, weil unsere Lehrer, für die das auch so eine zentrale Bedeutung hatte, für unsere Eltern und wir natürlich noch in dem geteilten Deutschland aufgewachsen sind, in dem auch noch die ganzen Auswirkungen dieses Krieges und des Nationalsozialismus noch total präsent waren und das so noch Teil unserer Geschichte war und unsere Großelterngeneration eben die Täter waren. Und also jedenfalls ich für meinen Teil kann das sagen, dass ich da als Kind, also seit meiner Kindheit total davon geprägt bin. Und wenn ich jetzt an meine eigenen Kinder denke, also wie weit weg das für die ist, dann ist klar, dass die ein anderes Verhältnis dazu haben. So, und ich kann das gar nicht so beurteilen, also oder verurteilen. Das, natürlich rückt so ein geschichtliches Ereignis weiter weg und wir müssen uns fragen, als jetzt so eine Zwischengeneration, wie wir das so weitergeben. Das merke ich erst jetzt eigentlich so, dass man da gefragt ist, wie man diese Geschichte weiter vermittelt und wie ich meinem Kind von dieser Bekanntschaft mit den ehemaligen Häftlingen eigentlich weiter berichten soll.
Und hast du schon eine Lösung gefunden?
Nee, also ich habe da absolut keine Patentlösung oder so. Ich glaube halt, dass man auf jeden Fall mit den Mitteln unserer Lehrergeneration oder unserer Eltern, die halt so persönlich davon betroffen waren, dass es ja manchmal für uns schon zu so Abwehrreaktionen geführt hat, weil man in der Schule überhaupt kein anderes Thema mehr behandelt hat oder so, dass man mit diesen Mitteln der absoluten moralischen Empörung oder so nicht mehr weiterkommt, dass man aber trotzdem dieses Kapitel unserer Geschichte präsent halten muss. Und gerade jetzt in der Zeit, wo es jetzt irgendwie auch wieder Konsens ist, dass unsere Rolle in der Welt irgendwie wichtiger werden muss und dass das irgendwie gar keine Fragen mehr aufwirft. Also, dass wir uns natürlich stärker militärisch engagieren sollen in der Welt und so, wo das so ein Allgemeingut schon ist. Gerade da steht es einem gut an, sich auch wieder daran zu erinnern, warum das mal ein Tabu in der deutschen Außenpolitik war.
Ja, ich habe immer wieder das Gefühl, wenn man über Auschwitz redet, dann fällt man einfach in bestimmte Muster des Sprechens und des Gedenkens. Also da verstrickt man sich automatisch rein. Wie kann man dem jetzt in der Darstellung des Ganzen deiner Ansicht nach entgehen?
Ja, ich habe da auch keine Rezepte dafür. Also ich meine, ich habe halt in meinem Film versucht, wirklich darauf zu achten, kein Bild jetzt zu verwenden, zum Beispiel, was einem so bekannt ist, was man erwartet, wenn man Auschwitz sieht. Also es gibt ja immer die berühmte Rampe von Birkenau und die wird dann in jedem Film irgendwie mit dramatischer Musik oder so dargestellt und ich habe sie halt durch das Fenster eines Taxis mit einem polnischen Rocksong gezeigt, wo der Protagonist das erste Mal sieht. Oder gerne wird dann so der Stacheldrahtzaun mit einer Rose da drin noch gezeigt oder so, oder wo man versucht, die Bilder auch mit Emotionen aufzuladen. Aber das ist immer so eine durchschaubare Technik oder gerade dadurch, dass jemand so versucht, über den Ort eine Emotion herzustellen, merke ich bei mir, dass es so eine Antireaktion auslöst. Und den Stacheldrahtzaun kommt zum Beispiel bei mir mal ins Bild, wenn die jugendlichen Protagonisten da sich gerade eine Melone kaufen und runter zum See zum Baden gehen. Ja, da gehen sie halt am Stacheldrahtzaun lang. Oder wenn sie eine Radtour machen, fahren die da an diesen ewig langen Wachtürmen von Birkenau lang. Und dass die Geschichte oder dieser Ort dann gerade ins Bild kommt, wenn man es eben nicht erwartet oder wenn es nicht passt, ja. Und das war für mich so ein Versuch, den Ort im Bewusstsein zu halten, ohne so diese in klassische Muster zu verfallen. Ja. Und eben dieses, was den Ort ausmacht oder diese Betroffenheit eher über persönliche Beziehung zu erzählen. Also wie eben das Verhältnis von so einem jungen Deutschen zu einem ehemaligen Häftling. Ich merke auch selber, dass mich immer so persönliche Ansätze oder persönliche Geschichten interessieren. Und also wenn man jetzt dafür ein Rezept hätte, dann wäre es wieder ein Schema. Ja? Und das gibt's, glaube ich, einfach nicht.
Ja, wo wir von der Emotionalisierung sprechen, ist natürlich das, was da bei dem Thema hochkommt, vor allem Schindlers Liste. Würdest du sagen, dass Schindlers Liste Einfluss auf die heutige Wahrnehmung von Auschwitz gehabt hat?
Ja, total, einen riesigen Einfluss. Also kann man gar nicht unterschätzen. Ich glaube, dass wirklich ja, weltweit Schüler, also das Bild, was sie von Auschwitz haben, geprägt ist von diesem Film. Ich weiß, früher, als ich meinen Zivildienst in Auschwitz gemacht habe und selber auch noch keine Filme gemacht habe, habe ich das total verurteilt. Ja, natürlich mit dieser Argumentation, dass dieser Film wirklich Mechanismen des Hollywood-Kinos, der Emotionalisierung nutzt, um was über diesen Ort zu erzählen. Aber diese Mittel, den Mitteln scheint es ja piep egal zu sein, ob sie jetzt über Auschwitz reden oder über Dinosaurier in Jurassic Park oder so. Ja. Und dass man dadurch dieses Ereignis oder die Sachen, die in Auschwitz geschehen ist, auf eine Art auch so banalisiert, ja. Weil sie zu so einem Produkt werden, ja, so ein Hollywood-Film halt. Und das fand ich halt total schlimm. Je mehr ich jetzt so selber Filme mache und je weiter das so von mir wegrückt, so diese unmittelbare Erfahrung, merke ich natürlich, dass es so schwer ist, Menschen davon zu erzählen oder sie dafür zu sensibilisieren oder sie auch zu emotionalisieren, ihnen zu erklären, warum das so ein wichtiger Ort ist in vielerlei Hinsicht, warum es so wichtig ist, sich an diesen Ort zu erinnern. Weil es natürlich auch so viele andere Sachen gibt, womit sich irgendwie ein Jugendlicher heute beschäftigen sollte. Also irgendwie mit der ISIS oder der Stasi oder der Umweltverschmutzung. Also es gibt tausend Themen, die absolut wichtig sind, die man jungen Leuten vermitteln will oder wo man ihnen eine Sensibilität für mitgeben will. Und wie soll da das Thema Auschwitz eigentlich durchdringen zu denen? Und da bin ich dann auf eine Art doch wieder dankbar, dass es auch so einen Film wie von Steven Spielberg gibt, der dieses Thema einfach einer breiten Öffentlichkeit darbieten kann und sie dafür emotionalisieren kann. Und vielleicht ist es der erste Schritt, sich danach dann nochmal anders damit auseinanderzusetzen oder sich den Ort vielleicht wirklich mal anzugucken. Und dann wird eine subtilere Auseinandersetzung oder eine vielschichtigere auf jeden Fall sicher anschließen. Aber dass das erstmal so einen Anfangsimpuls setzen kann, das glaube ich inzwischen total.
Hattest du denn konkret die Situation, dass du Leute hattest dann in den Kursen, die dann gesagt haben, ja, das kenne ich, das und das war in dem Film oder wo wurde denn das und das gedreht?
Ja, absolut. Also das ist ein Riesenthema. Ich meine, auch besonders in Krakau bekommt man das ja mit. Da gibt es Stadtführungen auf den Spuren von Schindlers Liste und da wird dann immer, habe ich dann auch selber gemerkt, damit kann man jetzt irgendwie so Jugendliche total beeindrucken, ja. Irgendwie, man geht da durch die Stadt und erzählt was über das jüdische Leben und irgendwie diesen interessanten Vielvölkerstaat da in Krakau und das ist, geht da halt total an denen vorbei. Und dann geht man aber um so eine Ecke in so einen alten, runtergekommenen Hinterhof und sagt, na und hier haben sie diese Szene in Schindlers Liste gedreht, wo die Koffer runterwerfen und plötzlich total Aufmerksamkeit und alle, oh was, hier, Wahnsinn, sind halt total dabei, ja. Und klar, ertappt man sich dabei, dass man das natürlich auch benutzt dann. Das Fatale an dem Film ist natürlich, gerade auch wie er Birkenau zeigt, dass man sich natürlich mit den Menschen identifiziert, die das Lager überlebt haben, die es schaffen. Wie in jedem guten Hollywood-Film natürlich das Gute siegen muss. Und das ist halt das Trügerische an dem Film, dass aber natürlich dass die meisten Menschen in Auschwitz gestorben sind, das wird einem gar nicht so klar. Und auf der anderen Seite ist gerade das wiederum ein Gesprächsansatz natürlich, dass man sagt, dass man mit Leuten ins Gespräch kommen kann, warum man den Film nicht gut findet. Und dafür ist es wiederum gut, dass es den gibt.
Würdest du sagen, dass es sowas wie eine Auschwitz-Romantik oder Auschwitz-Nostalgie gibt?
Das gibt es bestimmt. Das sind halt Muster, in die man dann verfällt. Aber ich finde, es ist so eine ein bisschen moralisch erhabene Position, wenn man das so verurteilt als Auschwitz-Kitsch oder so. Ja. Weil das auch eine Art der Auseinandersetzung ist und Leuten einen ersten Zugang vermittelt. Also ich meine, der Stacheldraht finde ich immer so das beste Beispiel. Dass man natürlich da hinkommt und einen dieser Stacheldraht so beeindruckt, weil der für dieses Eingeschlossensein steht und so und diese Doppelreihen Stacheldraht und Elektrozaun und in dem auch viele gestorben sind und so und das so dafür steht eigentlich für dieses Auschwitz und dieser Stacheldrahtzaun rostet aber einfach und muss alle 5 Jahre erneuert werden. Ne? Also da wird dann alle 5 Jahre wird in Auschwitz der Stacheldrahtzaun erneuert. Und irgendwie ist es pervers, ja, und auf der anderen Seite geht es einem selbst ja auch so, dass man natürlich einen anderen Eindruck bekommt, wenn da Stacheldraht drum ist und es nicht nicht so langsam verfallen ist alles. Und ich finde, da ist genau, liegt irgendwie das Dilemma der Erinnerung. Und ich wehre mich da auch gegen Rezepte oder so. Es ist nur, mich interessiert dieses Dilemma darzustellen oder sich darüber zu unterhalten.
Hm. Ja, möchtest du noch irgendetwas sagen, wo du das Gefühl hast, das ist bis jetzt noch nicht thematisiert worden, das ist dir aber wichtig?
Nö.
Ja, könnte ja sein, dass du sagst, du hast bisher völlig am Thema vorbeigefragt, das ist alles Unsinn und was ich eigentlich sagen wollte, ist das Folgende.
Nee.
Das ist nicht der Fall. Ja gut, Robert, ich danke dir.
Vielen Dank, mach's gut.
Ich danke dir, tschüss.
Ihr hörtet gerade das Interview und Gespräch zwischen Daniela Wakunik und Robert Thalheim, das damals Teil der Sondersendung zum 27.01.2015 war. Das war aus Anlass des damaligen 70. Gedenktages der Befreiung des KZ Auschwitz, wo uns ja dieses Jahr dann auch der 76. Jahrestag bevorsteht. Ja, das war auch soweit Antenne Antifa für heute. Mein Name ist Detlef Lorbeer. Ich bedanke mich für euer Zuhören. Anregungen, Kritik, Fragen zur Sendung bitte an antenne-antifa@web.de. antenne-antifa@web.de. Diese Sendung hier wurde produziert für die VVN BDA Münster, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Nachlesen zu dem, was wir so machen, könnt ihr auf folgender Internetseite: www.münster.vvn-bda.de, Münster mit ue.vvn-bda.de. Die Sendung von heute könnt ihr auch bei nrvision.de nachhören. Das ist eine Bürgermedienplattform, wo sowohl Video- und Audiobeiträge auch nachträglich hör- oder sehbar sind. Wie gesagt, nrvision.de, also wie das Land NRW, und dann Ision angehängt. Genau, also ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.
Wahrheit ist, ja, wir sagen klar. Zukunft sind wir, wir müssen das verstehen. Gemeinsam können wir auf der Welt viel bewegen. Die Wahrheit, ne Sonne, sie wird aufgehen, auch wenn noch so viele Jahre ohne sie vergehen. Nicht zu wissen, nicht schlimm, nicht zu lernen, das Problem. Wir müssen einsehen, eine Schneise zu legen. Von Seele und Herz direkt ins Gehirn. Each one, teach one, nur so bieten wir die Stirn gegen Klischees, Vorurteile, es wird mühsam. Das Leben ein täglicher Tanz auf dem Vulkan. Niemand hat gesagt, es wird einfach sein wie bei der Geburt. Wir mussten weinen und schreien. Ist. Ja, wir sagen klar, viva la libertad. Wahres Leben ist da, wo Wahrheit ist. Ja, wir sagen klar, viva la verita. Wahres Leben ist da, wo Freiheit ist. Ja, wir sagen klar, viva la libertad. Wahres Leben ist da, wo Wahrheit ist. Ja, wir sagen klar, viva la
gezielt, geschossen und getroffen, hat den kleinen linken Pistolen. Ein Lotter Fuliken mit Waffen, verhalten hat sein wie ein Korn. Ein Lotter Fuliken mit Waffen, verhalten hat sein wie ein Korn. Verdug vom Wald heraus gekrochen, mit Schnee Girlanden auf Brot, gemutigt von Kleinigen mit Sachen, fahren einen freien Dorf, gemutigt von Kleinigen mit Sachen, fahren